An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie warten schon länger auf Ihre außergewöhnliche Karrierechance im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie? Dann bewerben Sie sich jetzt auf eine leitende Oberarztstelle im Zentrum für psychosoziale Medizin eines Maximalversorgers in Niedersachsen. Mehr zu unserem Stellenangebot finden Sie in den Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Sabine Urz zum Thema ADHS, Diagnose und Therapie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir spannende Sachen aus der Welt der Medizin anhörst. Ich habe heute eine Kollegin zu Gast, eine neurologische Kollegin. Da freue ich mich sehr drüber. Frau Utz, Sie sind das erste Mal im Podcast zu Gast. Deswegen ist es Brauch, dass Sie sich bitte einmal nochmal vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Neurologin. Ich bin niedergelassen in München im Arabella Park, habe dort meine Praxis. Und ich mache natürlich Neurologie querbeet, aber eben auch sehr, sehr viel ADHS, also ADHS-Diagnostik und Therapie. Genau, deshalb geht es heute um ADHS.
Genau, Sie geben die Vorlage sozusagen, es soll um das Thema ADHS und dieses Spektrum um diese Erkrankung herum, Erkrankung oder Störung, wie man es jetzt nennen möchte, gehen. Da fängt es auch schon an. Was ist das eigentlich? Ne? Ist es eine Erkrankung? Ist es eine Laune der Natur? Wie möchte man es bezeichnen? Vielleicht können Sie uns da direkt mal abholen und vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was aus Ihrer Sicht so der aktuelle Stand der Wissenschaft dazu ist. Also worum handelt es sich bei dem ADHS?
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ja, eigentlich sagt man ja, dass es sich nicht um eine Krankheit handelt, ja, sondern eine neurobiologische Entwicklungsstörung des Gehirns. Ja, wobei ich natürlich schon manchmal auch sagen muss, beim gewissen Patienten finde ich schon an der Grenze auch mal zur Krankheit, aber es ist natürlich so ein breites Spektrum, dass man sagen muss, dass natürlich für den Großteil der Patienten jetzt Erkrankungen einfach nicht zutrifft, ja. Und diese Begriffe natürlich mittlerweile ja auch sehr breit da einfach eingesetzt werden und die Diagnosen, also die ADHS-Diagnose natürlich jetzt an und für sich keine Krankheitsdiagnose ist. Ja, sondern ist es natürlich schon, wir haben natürlich Patienten, die nur sehr leicht betroffen sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch welche, die sehr, sehr schwer betroffen sind und sehr viele psychiatrische Komorbiditäten haben. Und da ist natürlich dann schon die Frage, ob das nicht da in dem Bereich dann schon auch irgendwie als Krankheit zu benennen ist. Ja.
Es gibt ja ADHS, also mit der Hyperaktivität, und es gibt das ADS. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, es handelt sich um eine neurobiologische Entwicklungsstörung. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die eigentlich schon ja, im Mutterleib anfängt. Ist das richtig? Oder eine Störung, ein Störungsbild?
Das würde ich schon so sagen. Es ist schon ein großer Teil genetisch bedingt. Ja, es gibt schon auch so, also es ist multifaktoriell insgesamt bedingt, aber ich denke, die Genetik spielt eigentlich die größte Rolle. Ja, es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Hirnentwicklung, einfach Schwangerschaftsfaktoren auch eine große Rolle spielen. Aber ich denke jetzt so, wenn man mich aus der klinischen Erfahrung heraus fragt, denke ich schon, dass die Genetik da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja.
Und das zeigt sich ja auch darin, dass sich diese Störung ja häufig durch die Familien zieht. Ne? Also es sind ja häufig dann mehrere aus der Familie betroffen. Wenn ich das richtig gelesen habe, Und multifaktoriell haben Sie gesagt, es gibt also gewisse Risikofaktoren. Also ich glaube, auch eine Frühgeburtlichkeit kann ein Risikofaktor sein, sodass mehrere Faktoren zusammentreffen müssen, damit es zu diesem Spektrum der Entwicklungsstörungen kommt.
Ja. Also ich denke, ich muss sagen, also ich frage ja, wir machen ja sehr viel Anamnese bei unseren Patienten. Ich frage eigentlich jeden Patienten über dieses Thema der Frühgeburtlichkeit, weil ich das ja natürlich auch so gelesen habe. Ich sehe sehr, sehr wenige, bei denen ich das wirklich nachvollziehen kann. Von daher, weiß ich jetzt nicht, wie groß da die Rolle ist. Da sind natürlich die Studien natürlich aussagekräftiger, aber jetzt so von meiner klinischen Erfahrung her kann ich sagen, also ich habe da jetzt nicht so viele, die mir wirklich erzählen, dass sie da wirklich deutlich zu früh geboren sind oder irgendwelche Themen hatten.
Ja. Mich würde sehr interessieren, also das ist ja ein sehr aufgeladenes Thema, sage ich jetzt mal, das ist ja auch medial sehr groß geworden. Plötzlich haben sehr, sehr viele Menschen ja auch ärztliche oder therapeutische Hilfe gesucht und Therapieplätze und Diagnostikplätze gesucht. Haben Sie so ein bisschen eine Idee dazu, warum das plötzlich so aufgekommen ist, warum das plötzlich so Thema geworden ist?
Naja, also ich denke schon, dass das natürlich auch was mit den sozialen Medien zu tun haben kann, ja, dass dieses Thema sich so verbreitet, ja, oder dass das so ein auch unter den jungen Leuten oder in allen Altersbereichen eigentlich jetzt erst so ein bisschen bewusst geworden ist in den letzten Jahren, dass es das gibt. Ja, vielleicht auch durch die Pandemie, ja, dass dort mehr Leute auch Probleme bekommen haben in dieser Zeit. Aber ich denke schon, dass die sozialen Medien dort eine größere Rolle spielen. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass sich ja durch die Wirksamkeit von den Medikamenten, glaube ich, diese Themen auch schnell verbreiten. Ja, also dass, wenn jemand plötzlich so eine Änderung hat in seinem Lebensqualität, wie manche Patienten haben und das dann irgendwo kundtun sozusagen auf sozialen Medien, dass das natürlich auch was ist, was sich dann wirklich ganz stark eben an andere verbreitet und die dann natürlich im Freundeskreis und so weiter und einfach die Möglichkeiten natürlich auch mehr da sind. Ja, also dadurch, dass es mehr Diagnostikoptionen auch gibt sicherlich, ja, so stelle ich mir das vor, dass sich das irgendwie potenziert hat, ja, in den letzten Jahren, ja.
Was ja auch so ein bisschen, was man auch häufig hört, ist ja die Frage, ja, wird diese Diagnose eigentlich viel zu freizügig vergeben? Also werden viel zu viele Menschen mit der Diagnose versehen? Ist das was wirklich valide ist, gibt es überhaupt valide Testverfahren und so weiter. Deswegen lassen Sie uns doch nochmal so ein bisschen ins Klinische schauen. Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben viele Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen. Mit welchen Problemen, mit welchen Symptomen kommen die zu Ihnen klassischerweise?
Ja, also ich meine, da gibt es natürlich so ein bisschen verschiedene, anhand dessen, dass es ja auch verschiedene Unterformen gibt, gibt es natürlich auch an verschiedene Gründe oder Beschwerden, weshalb die Patienten kommen. Ich meine, ein großer Teil kommt natürlich aufgrund so dieser klassischen Aufmerksamkeitsthemen, also Konzentrationsstörungen, Prokrastination, Ablenkbarkeit, die einfach Probleme haben im Studium, dass sie nicht lernen können, dass sie ihre Sachen nicht auf die Reihe kriegen, die im Beruf Probleme haben oder eben auch im Alltag, dass sie ihre Wohnung nicht aufräumen können, dass sie da einfach nicht, die einfach überfordert sind im Alltag. Ich denke, das ist eine große Untergruppe von Patienten. Dann gibt es natürlich Patienten, die bei denen sehr stark so die Unruhe im Vordergrund steht, die Impulsivität, dann auch vielleicht so ein bisschen gemischt mit so Burnout-Zuständen, ja, die da sehr getrieben sind, sehr viel machen auch, aber dann eben auch so Phasen haben, wo sie irgendwie gar nicht mehr können und die sagen, also irgendwas stimmt da nicht mit mir, die auch oft von Freunden irgendwie angesprochen werden oder von fremden Leuten. Mittlerweile ist das ja so, dass keine Ahnung, die Leute mir erzählen, da hat mich der und da in der Arbeit hat man mich drauf angesprochen und der hat gesagt, du musst doch ADHS haben und so weiter und dann fangen die erstmal an, darüber nachzudenken und so. Also das ist, glaube ich, noch ein großer Themenbereich und dann kommen natürlich auch viele Patienten einfach mit psychiatrischen Diagnosen, Depressionen, Ängsten, mit PTBS, die sagen, da könnte das, also irgendwie mache ich seit Jahren Therapie und die Therapie hilft mir nichts und jetzt bin ich irgendwie auf dieses Thema gestoßen und jetzt frage ich mich, ob da nicht doch noch was anderes dahinter steckt und ob nicht sozusagen die Ursache meines Problems eigentlich eine andere ist und ich vielleicht nochmal woanders ansetzen muss von der Therapie her. Ich denke, das sind so die Hauptgruppen oder die Hauptthemen, mit denen die Patienten kommen.
Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Untergruppen, verschiedene Typen dieses Spektrums. Können Sie das vielleicht nochmal entschlüsseln und können Sie vielleicht auch nochmal was sagen zu den Unterschieden zwischen einem adulten ADHS und einem ADHS im Kindesalter?
Ja, also ich meine, von den Untereinheiten, es gibt jetzt so im ICD-10 gibt es ja eigentlich nur ein ADHS, ja, da wird nicht in Subgruppen unterschieden. Das wird sich, denke ich, ändern. In dem ICD-11 gibt es dann schon verschiedene Untergruppen. Ich meine, im Wesentlichen sind es natürlich diese zwei Hauptgruppen, einmal das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und dann das eben mit mehr Betonung auf die Hyperaktivität und die Impulsivität. Ich denke, da sind schon die meisten, also gibt es natürlich Patienten, die haben mehr dort ihre Hauptsymptome, die anderen, die sind eher so Richtung Impulsivität und manche haben einfach so das komplett gemischt, ja. Aber es gibt auch Patienten, die haben dann nochmal vielleicht auch Symptome, die man vielleicht jetzt gar nicht so direkt so darunter einordnen würde. Es gibt schon auch so Patienten mit Essstörungen oder so, Bulimie, wo ich auch sehr spannend finde, ja, die auch einfach ADHS haben. Also ich denke, das sind so die Hauptuntertypen, aber es gibt schon auch noch vielleicht so ein bisschen Untertypen, zum Beispiel bei Frauen gibt es, finde ich, noch so einen Typ, der so sehr emotional ist, ja, der so ganz starke emotionale Schwankungen hat und so, also das finde ich eigentlich auch immer ganz interessant, so dass man da auch nochmal so ein bisschen verschiedene irgendwie Gruppen auch sieht. Ja, und ich meine, im Vergleich zum kindlichen ADHS, ich sehe natürlich keine Kinder, ja, was aber natürlich schon, glaube ich, ein Unterschied ist, dass die Kinder, die so extrem in der Schule eben schon früh auffallen, also diese ganz klassisch Hyperaktiven, die überhaupt nicht sitzen können, die die ganze Zeit rumlaufen und stören und sich wirklich, und wo man sagt, da kann sich wirklich gar nicht hinhocken und wo die Lehrerin einfach schon wahrscheinlich früh sagt, hey, zu den Eltern, sie müssen da mal was machen, weil ich kann so mit dem Kind jetzt keinen Unterricht machen. Also ich glaube, dass das nicht mehr häufig ist im Erwachsenenalter. Also diese äußere Unruhe, die wird, glaube ich, sehr zu einer inneren Unruhe. So dieses, es ist so viel los in meinem Kopf. Und natürlich haben auch die stark Impulsiven sich zumindest wahrscheinlich so ins Erwachsenenalter verändert, dass sie gelernt haben, sozusagen die Wut nicht mehr direkt frei nach außen zu kanalisieren, sondern doch auch ein bisschen so über die Zeit natürlich gesehen haben, dass das nicht gut ankommt oder dass da die Reaktionen nicht so gut sind, die dann da sich so ein bisschen besser nach außen hin zumindest nicht mehr so impulsiv zeigen. Aber ansonsten, denke ich, können schon die Symptome alle relativ ähnlich sein. Natürlich verändert sich so ein bisschen die Belastung auch, glaube ich. Natürlich ist jetzt jemand mit einem Aufmerksamkeitsproblem wahrscheinlich in der Schule schon am meisten betroffen. Da kann man ja immer noch schauen im Erwachsenenalter, dass man sich vielleicht einen Beruf wählt, wo man jetzt nicht irgendwie konkret nur die Aufmerksamkeit braucht oder nicht am PC sucht. Ich glaube, die haben es dann vielleicht im Erwachsenenalter ein bisschen leichter, sodass einfach die Belastungen halt unterschiedlich sind und die Anforderungen und vielleicht dann doch die sehr unruhig impulsiven auch im Erwachsenenalter viel Probleme haben dann so im mittleren Lebensalter mit dem, dass sie so getrieben sind und unruhig, dass sie dann irgendwann wirklich irgendwie im Burnout landen. Das sind ja auch oft sehr, sehr funktionale Menschen, sehr erfolgreich und sehr, keine Ahnung, auch beruflich sehr untriebig, Unternehmer oder wie auch immer, sodass die da schon viel gemacht haben, auch weit gekommen sind, aber dann auch irgendwo merken, dass sie dann nicht mehr können, weil das kann man natürlich auch nicht so sein ganzes Leben lang dann so durchhalten, glaube ich, ja, dieses Aktivitätsniveau.
Was ja so ein bisschen immer noch Flaschenhals zu sein scheint, ist die Diagnostik. Können Sie uns mal so ein bisschen mit in Ihre Praxis nehmen und mal so ein bisschen erzählen, was sie mit den Patienten anstellen, also welche Form der Diagnostik sie machen, welche Diagnostik die Patienten durchlaufen, vielleicht auch welche Differentialdiagnosen in Frage kommen und auch so, was sie vielleicht an apparativer Diagnostik fordern, falls es das gibt, ich weiß es nicht.
Ja, ja gerne. Also ja, sagen wir mal so, also ich glaube, dieses Thema der dieses Diagnostizieren wir zu viel ist tatsächlich was, was uns sehr beschäftigt, ja, weil natürlich ich auch sagen muss, ja, krass, also so viel Patienten und Menschen wieder kommen, also irgendwann müssen doch mal alle diagnostiziert sein, ja. Und für mich natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, nach diesem, wo grenzen wir das ab, sozusagen am unteren Ende des Spektrums von Patienten, die Konzentrationsstörungen haben, aber jetzt, sage ich mal, keine großen Themen darüber hinaus, ja, wo sagen wir denn, wann hat denn jemand ADHS und wo benennen wir es so, wo und wo therapieren wir auch, ab welchem Bereich sozusagen. Und deshalb machen wir schon die Diagnostik relativ ausführlich. Ja, ich meine, bei manchen Patienten muss man sagen, die kommen rein und das ist schon irgendwie nach einer Viertelstunde klar. Man könnte eigentlich so seinen Haken drunter setzen. Ja, das sind ja oft dann eher so die Impulsiven, die das auch sehr, wo man das auch sehr sieht. Ja, aber bei den anderen, glaube ich, macht es schon Sinn, dass man da auch sich ein bisschen Zeit nimmt. Also bei uns ist es eigentlich so, dass, wir haben eine ganz nette Psychologin bei uns, die mich da uns als Ärzte da unterstützt. Also die Patienten kommen zuerst zu einem Arzt sozusagen und kriegen da eine ziemlich ausführliche Diagnostik. Das heißt, ich unterhalte mich mit denen erstmal natürlich über ihre Symptome und über ihre aktuellen Beschwerden. Dann geht es natürlich viel auch um andere zusätzliche Bereiche wie zum Beispiel Sucht, irgendwelche Themen, die es noch darüber hinaus gibt, über diese Alltagsthemen. Dann biografische Anamnese natürlich, körperliche Vorerkrankungen, genau. Und dann geht es aber immer speziell nochmal um diese Themen, wie waren denn die Patienten als Kind, im Kindesalter, also in der Grundschule, beschreiben Sie sich mal ein bisschen, was waren Sie denn für ein Kind, hatten Sie Probleme, war das alles einfach in der Schule, also einmal natürlich vom Lernen, von den Noten her und auf der anderen Seite vom Verhalten her. Und dann machen wir schon auch noch so eine biografische Anamnese, einfach um dann nochmal zu schauen, gibt es irgendwelche anderen Faktoren, also natürlich dieses mit den Erkrankungen, Frühgeburtlichkeit, aber natürlich auch so ein bisschen das Familiäre, die familiären Themen, hört man schon irgendwie raus, keine Ahnung, dass der Vater auch ADHS hatte und das dann relativ schwierig war oder oder gab es irgendwelche Traumata und so, was man vielleicht noch so ein bisschen differenzialdiagnostisch berücksichtigen muss. Und dann gehen die danach noch zur Psychologin eben, um einfach nochmal, je nachdem, wie sich das dann dargestellt hat, das sage ich dann nochmal so, keine Ahnung, vielleicht schauen Sie nochmal so ein bisschen, ist eine Depression vorhanden oder nochmal differenzialdiagnostisch, was könnte denn noch vorliegen. Dann müssen die Patienten natürlich eine ganze Menge von Fragebögen ausfüllen, ja, die natürlich jetzt schwerpunktmäßig ADHS betreffen, aber auch so Depressionen, Angstfragebögen machen wir eigentlich standardmäßig mit und wir haben einen Konzentrationstest auch dabei, den die Patienten dann machen müssen, dann werten wir quasi das Ganze aus. Wir machen schon körperliche Diagnostik, vor allem auch bei Patienten, die Medikation haben wollen, also oder bei denen es darum geht, ob es eine Medikation gibt, also halt ein Labor und ein EKG auf jeden Fall und ein EEG auch bei den Patienten. Und dann kriegen die einen zweiten Termin und dann wird eben einfach die Ergebnisse besprochen und halt besprochen, was rausgekommen ist und ob sich es jetzt eindeutig darstellt oder ob irgendwie, keine Ahnung, weil manchmal kann man es ja auch nicht eindeutig sagen. Das bespreche ich dann einfach mit dem Patienten und dann wird halt so ein bisschen besprochen, was Therapieoptionen sein könnten oder ob eine Therapie überhaupt notwendig ist. Ja.
Sie haben gesagt, dass die Patienten Fragebögen ausfüllen müssen. Das heißt, das sind Fragebögen, die sozusagen, die Patienten selber ausfüllen können oder ist das in so ein Interview, das dann geführt wird?
Ja, die füllen das schon hauptsächlich selber aus. Die Psychologin unterstützt da schon auch, wenn das schwierig ist für die Patienten oder notwendig. Aber die meisten können das eigentlich ganz gut selber machen. Also.
Ja. Gibt es Fragebögen, die da besonders zu nennen sind? Also gibt es da Standard-Fragebögen, Standard-Tests, die sich da anbieten und die besonders validiert sind?
Also ich meine, diese gängigen sind natürlich so dieses WRI, dann der Hase-Test. Den Test, den ich eigentlich am meisten mag, ist der DIVA-Test. Ja, der prägt einfach ziemlich viele Kindheitssymptome ab. Es gibt für die Kindheitssymptome ja diesen Wurfs-K-Test, den finde ich ein bisschen schwierig, weil der ist eigentlich nur auffällig bei denen, die wirklich einfach sehr impulsiv waren und bei denen sowieso irgendwie ziemlich eindeutig ist. Aber der prägt eigentlich meines Erachtens in der Kindheit zu wenig, also oder nur sehr, sehr auf einer Seite sozusagen ab. Und der DIVA-Test, der ist eigentlich für mich so der, den ich eigentlich als erstes immer anschaue und mir dann schaue, oh, wie viele Punkte sind da und so weiter, wie ausgeprägt ist das und auf welcher Seite liegen die Symptome mehr. Und ich finde da auch die Beispiele irgendwie ganz gut, einfach um sich nochmal so ein bisschen zu erinnern, so für einfach kleinere Beispiele, die aber dann schon in der Summe natürlich schon, glaube ich, sehr aussagekräftig sind.
Ja. Und würde das dann sozusagen in Zusammenarbeit mit der psychologischen Kollegin, würden Sie dann sich treffen und auch nochmal zusammen besprechen, ob Sie den Patienten oder welche Form von Therapie Sie dem Patienten jetzt dann anbieten würden, ob Sie eine medikamentöse Therapie empfehlen würden oder nicht? Also ist das so ein gemeinsamer Entscheidungsweg oder wovon machen Sie das abhängig?
Ja. Naja, also ich meine, da muss man natürlich schon sagen, dass jetzt so in der Praxis das nicht immer dafür Zeit ist, dass man sich da zusammensetzt. Das wäre natürlich super, wenn das ginge. Wir schreiben uns meistens dann so hin unseren Eindruck, also so, keine Ahnung, das ist sicher ADHS oder so, oder ich habe die und die Bedenken, ja, dass wir da nochmal, und wenn das natürlich irgendwie was ist, wo wir uns nicht sicher, oder wo einer irgendwie nicht sicher ist oder so, dann sprechen wir natürlich drüber überlegen dann nochmal gemeinsam, was da die Themen sein könnten und so. Aber jetzt, ich glaube, bei jedem, das kriegt man, glaube ich, jetzt in der Praxis nicht hin. Leider. Hm. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch vom Leidensdruck des Patienten abhängig ist, inwiefern man oder wie weit man jetzt dann auch therapeutisch geht.
Ja, ja, natürlich.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann muss man kein MRT zum Beispiel machen bei der Fragestellung und das EKG, die Labordiagnostik und das EEG haben Sie letztlich auch perspektivisch nur gemacht oder machen Sie nur, wenn Sie auch eine entsprechende Medikation planen, ist das richtig?
Ja, also ich meine, Labor und EKG, ich meine, klar, schaut man im Labor nochmal, gibt es vielleicht irgendwie einen Vitamin-B12-Mangel oder so, oder wie ist denn die Schilddrüse, oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, aber das ist natürlich bei den wenigsten irgendwie der Fall, oder dass das dann so ausgeprägte Symptome macht, ja. Ich meine, das ist sinnvoll, aber die meisten haben ja irgendwann mal auch einen Laborcheck gemacht, also von daher, genau. Und das EEG, ja, da geht es natürlich ein bisschen vielleicht zur Differentialdiagnostik, auch bei so sehr unaufmerksamen, vielleicht einer Absenzenepilepsie, aber im Wesentlichen geht es dann natürlich auch darum, einfach um die Medikation, genau.
Okay. Differentialdiagnosen, was muss man auf dem Schirm haben? Das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich noch habe, Sie haben das gerade schon gestriffen, so Komorbiditäten, also Sucht, haben Sie schon gesagt, affektive Störungen können eine Rolle spielen. Das heißt, ich muss auch damit rechnen, dass Patienten mit einer ganz anderen Symptomatik zu mir kommen in die Praxis und dahinter möglicherweise dann so ein ADHS oder ein ADS versteckt sein könnte. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen aus Ihrer klinischen Erfahrung?
Ja, also Differentialdiagnosen natürlich, denke ich schon, ist mal ganz vorne die Depression. Ja, also ich denke, gerade wenn man jetzt nicht so richtig Symptome im Kindesalter eruieren kann, dann ist natürlich irgendwie so das ADHS sehr, sehr unsicher, wenn man gar keine Hinweise hat. Ja, also ich denke, Depressionen, Angststörungen, sowas ist natürlich auf jeden Fall zu berücksichtigen. Ich denke auch Schlafstörungen sind auch ein großes Thema. Ja, die natürlich können Schlafstörungen auch sehr, sehr ähnliche Symptome machen, wobei das auch als Komorbidität natürlich sehr häufig ist. Ja. Aber das finde ich ganz spannend. Dann natürlich Autismus, Spektrumstörung und sicherlich auch mal so Erkrankungen wie bipolare Störungen, Schizophrenie oder Borderline-Störung, posttraumatische Belastungsstörung. Ja, also das sind schon natürlich immer wieder auch Patienten dabei, die dann doch, wo man dann zuerst so denkt, so ja, oh, so unruhig wie der ist, kann er schon ADHS haben, und dann fängt er plötzlich an, von irgendwas in seinem Kopf zu erzählen und so, was in seinen Kopf reinkommt, dann denkt man so, naja gut, also dann vielleicht doch nicht ADHS, ja. Aber genau, also ich glaube, solche Dinge sind jetzt natürlich nicht sehr häufig dann jetzt bei uns, aber kommen doch hin und wieder auch vor.
Ja.
Genau, ach ja, und das zweite waren die Komorbiditäten, genau, ja. Also das, ja, also ich denke, da ist natürlich Sucht ein ganz großes Thema, ja, also Alkohol, Substanzkonsum, also Cannabis natürlich sehr stark, aber auch natürlich alle Arten von anderen Drogen. Dann natürlich auch die Depression als Komorbidität, ja, die sehr häufig auftritt. Dann, wie schon gesagt, die Schlafstörungen, also ADHS-Patienten haben auch oft sehr, sehr große Schlafprobleme oder Probleme, überhaupt ins Bett zu kommen, weil die noch so im Gehirn noch so aktiv sind und dann noch das machen und dann irgendwo in dem Thema sich so ein bisschen verlieren abends, dass die gar nicht überhaupt zu dem Schritt kommen, dass sie einschlafen könnten, weil sie gar nicht ins Bett gehen. Ja. Aber natürlich denke ich auch, dass viele körperliche Folgeerkrankungen, also so Übergewicht, diese Themen auch eine große Rolle spielen können, ja.
Bevor wir jetzt vielleicht zu dem Bereich Therapie rübergehen, würde ich Sie gerne nochmal so ein bisschen vielleicht was Politisches fragen, sozusagen. Also wir Ärztinnen und Ärzte streiten uns ja manchmal auch so ein bisschen, wem gehört denn jetzt die Erkrankung? Ist die Demenzerkrankung, ist das ein psychiatrisches Krankheitsbild, ist das ein neurologisches Krankheitsbild? Wie ist das denn beim ADHS?
Ja, ja, also ich meine, es hat sich jetzt noch kein Psychiater bei mir beschwert, dass wir das da sozusagen abnehmen. Also ich glaube, der Bedarf ist so groß, dass es noch nicht zu richtigen Streits um dieses Thema gekommen ist. Ja, also ich denke schon, dass natürlich, also Punkt 1 ist, dass ja natürlich der Neurologe in der Praxis auch immer viel mit psychiatrischen Themen beschäftigt ist und auch genügend Patienten mit Angststörungen und Depressionen kommen und einfach der psychiatrische Bedarf insgesamt so riesig ist, ja, dass wir Neurologen das einfach mitmachen müssen. Ich muss schon sagen, obwohl ich ja mich schon sehr auf der neurologischen Seite beheimatet fühle, ich doch schon auch dieses bei dem ADHS mir schon oft denke, so ja, also irgendwo ist es schon auch, gehört es schon auch in die Neurologie auch mit rein. Also gerade wenn ich so diese sehr impulsiven sehe und dann wie diese Tabletten dann oft wirken, muss ich schon sagen, finde ich schon, dass das auch, also ich finde es spannend und ich finde, es gehört natürlich auch in unser Fachgebiet. Und ich habe auch damals nochmal in die Leitlinien geschaut, wer das dir sozusagen diagnostiziert, und da stehen die Neurologen auch mit dabei. Also ich glaube, wir dürfen das schon auch mitmachen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ne? Also wie ist das denn mit den Leitlinien? Wer kümmert sich um dieses Erkrankungsbild? Weil ich finde ja auch, ich meine, warum sollten wir das nicht tun dürfen? Das ist ja schon naheliegend, aber ich nehme das schon wahr, dass überwiegend in der psychiatrischen Szene das ja angesehen wird, dass es sich da angesiedelt hat, dieses Erkrankungsbild. Wer hat die aktuellen Leitlinien geschrieben? Das ist eine neurologische Leitlinie?
Nee, das ist schon alles in psychiatrischer Hand. Ich schaue auch schon immer auf den neurologischen Kongress und denke mir, warum gibt es denn hier keine ADHS-Session? Aber ich denke, das wird schon noch so in die Psychiatrie noch sehr eingeordnet, ja, genau.
Ja. Noch eine zweite, nicht direkt medizinische Frage. Warum denken Sie, müssen die Patientinnen und Patienten so lange warten? Also warum gibt es diesen Flaschenhals? Also warum gibt es nicht mehr Kollegen, die sich da an dieses Erkrankungsbild herantrauen? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
Also ich weiß nicht, ich glaube, das eine Thema ist natürlich die Zeit, ja. Also ich glaube jetzt jemand, der einen psychiatrischen Kassensitz hat, hat womöglich nicht die Zeit dafür, diese aufwendige Diagnostik so zu machen. Also ich glaube, das ist ein großes Thema. Dann gibt es natürlich so Spezialambulanzen, die dann da schon viel Zeit auch haben, aber die natürlich eben dementsprechend auch wenig Plätze haben, wo sie die Diagnostiken machen. Also das ist natürlich ein Thema einfach, dass die Zeit sehr aufwendig ist. Ich glaube, es gibt auch viele ärztliche Kollegen, die das prinzipiell nicht machen wollen, die irgendwie Sorge auch haben vor diesen BTM-Verordnungen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich kenne auch, also was heißt kennen, aber ich höre auch von psychiatrischen Kollegen, die das nicht verordnen wollen, wo die Patienten in Behandlung sind, dann zu uns zur Diagnostik kommen und die das dann nicht verschreiben, sozusagen. Ja. Also ich bin ja irgendwie auch der Meinung, dass auch wenn das diagnostiziert ist und gut eingestellt, das auch der Hausarzt weitermachen könnte. Da sehe ich schon insgesamt, dass sich ein bisschen was tut. Ja. Also es gibt jetzt schon auch Hausärzte, die das machen für Patienten, dass sie diese Verordnungen ausstellen. Ich habe den Eindruck, in ländlicheren Regionen sind die eher bereit, das zu machen, weil sie sowieso wissen, die Patienten haben keine andere Möglichkeit. Und dann den Patienten von Niederbayern nach München zu schicken, ständig um diese Rezepte abzuholen, dann ist wahrscheinlich schon auch eine große Zumutung, ja. Also wenn man jetzt München nimmt, also ich habe schon den Eindruck, dass sich da die Lage geändert hat und dass mittlerweile das sehr viele Praxen anbieten und dass der Flaschenhals nicht mehr so groß ist, aber natürlich nur für die, die es selber auch zahlen. Ja, also das muss man natürlich einfach mal sagen und das finde ich schon auch ganz schön heftig, weil ich denke, dass ein Großteil der Patienten, die möglicherweise sehr, sehr stark betroffen sind, sich das nicht leisten können und ich frage mich immer, wie die eigentlich zu ihrer Diagnostik kommen und auf der anderen Seite sehe ich dann natürlich schon auch eine Gruppe von Patienten, die nicht so stark betroffen sind und die das halt sich dann zahlen können, das ist ja auch in Ordnung und so weiter, aber ich finde, das ist natürlich schon was, wo man auch irgendwie insgesamt mal gucken muss, wo kriegt man denn die Patienten eigentlich unter oder wie kommt denn überhaupt dieser Gedanke, dass die Patienten da ADHS haben könnten, zu denen, weil da gibt es natürlich, glaube ich, schon auch Bereiche, wo Familien auch beeinträchtigt sind dadurch sehr stark und wo wirklich eine große, große Last und Not auch damit verbunden ist, mit so einer starken Impulsivität, glaube ich, können schon auch die Familienangehörige leiden und wenn dann mehrere vielleicht noch Themen haben, die Kinder und jemand von den Eltern und da glaube ich, das wäre wirklich was, worüber man sich auch Gedanken machen sollte, wie die Leute dann zu ihrer Diagnostik kommen. Ja. Ja.
Sie haben es gerade schon gesagt, BTM-Rezepte spielen eine Rolle in der Therapie des ADHS. Also Amphetamine, also Medikamente, die ja man mit Vorsicht genießen muss und die ja bei Menschen mit dieser Entwicklungsstörung ja irgendwie andere Wirkungen entfalten, als das bei Gesunden in Anführungszeichen der Fall ist. Aber die Medikamente sind ja nur ein Teil der Therapiesäulen. Wie sieht die aktuelle Therapie vom ADHS aus? Also welche Anteile muss man auf der Rechnung haben? Was ist wichtig?
Ja, also ich meine, das Erste natürlich ist immer die Diagnosestellung. Ja. Also ich denke, das entlastet schon einfach viele Menschen mit ADHS, dass sie sozusagen das mal bestätigt bekommen, dass das so ist, dass sie das haben. Das ist auch das, was die Patienten einem wiedergeben sozusagen bei der Diagnostik, wie erleichternd das eigentlich für sie ist, ja, dass sie jetzt sozusagen dieses Stigma von diesem, ich krieg nichts auf die Reihe, als Kind hören die oft so, ich bin faul und du machst aber gar nichts und jetzt du musst dich doch einfach mal anstrengen und so, dass das, also ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor auch für Selbstwertgefühl, dass man dann irgendwo auch weiß, ja, das ist jetzt was, das habe ich, kommen halt sozusagen, das ist schon in mir, das, da bin ich nicht schuld daran und ich denke, das ist schon mal eine große Erleichterung. Dann natürlich Psychoedukation, Aufklärung, dass sich der Patient auch selber mal beliest oder mit den Themen beschäftigt. Und ich glaube, dass das für einen Teil der Patienten schon auch ausreichend sein kann. Ja, dann ist natürlich die Psychotherapie spielt auch eine große Rolle, wobei ich jetzt nicht jeden Patienten zu einem Psychotherapeuten schicke. Ich glaube, damit würden wir auch dieses ganze sowieso schon knappe System der Psychotherapeuten sprengen. Also ich schicke wirklich nur die zu einem Psychotherapeuten, wo ich wirklich sehe, dass da einfach drüber hinaus wirklich große Probleme gibt, wo es einfach psychiatrische Diagnosen gibt, Depressionen, schwierige Lebenssituationen, Konstellationen, wo man wirklich merkt, dass der Patient gerade einfach in großer Not ist und wo es auch einen Handlungsbedarf sozusagen gibt oder eine Zielsetzung für eine Psychotherapie. Ja. Das sind so die zwei Bausteine. Ich sage zu jedem Patienten auch, spreche ich nochmal gezielt auch darüber, über den Sport. Ja. Also das heißt, ich frage, was machen Sie denn und welche, wie oft und so weiter, weil ich schon auch glaube, dass Sport eine Therapie ist für ADHS. Ja. Also wir haben viele gerade junge Männer oder so, die sich da, glaube ich, sehr gut kompensieren durch Sport, so in der Pubertät, ja, die das halt auch nicht wissen, dass sie das haben und die halt dann irgendwie durch die Unruhe dann irgendwo zu einfach jeden Tag irgendwie zu einem Sport gehen und denen es damit natürlich auch viel besser geht und für die das dann zum Beispiel wirklich ein Drama ist, wenn die sich mal das Bein brechen oder so, weil dann müssen die nämlich daheim sitzen auf der Couch und können nicht mehr aus, können nicht zum Sport und das ist dann für die oft so eine Situation, wo die sagen, um Gottes Willen, das geht nicht, ich muss unbedingt jetzt wieder da was machen, weil sonst weiß ich nicht, wie ich das aushalten soll. Ja. Also deshalb spreche ich das schon nochmal auch an mit jedem. Und dann gibt es natürlich noch einfach auch, sag ich mal, so zusätzliche Therapieoptionen, sowas wie das Neurofeedback. Kann man natürlich auch versuchen, gerade wenn man auch nicht medikamentös therapieren möchte und der letzte Bereich, sage ich mal, sind die Medikamente. Ja, also und ich denke, da hängt es natürlich tatsächlich vom Leidensgrad ab und von dem, wie schwer die Patienten betroffen sind, ob man das dann anbietet oder macht, wobei natürlich schon sehr viele Patienten das haben möchten oder ausprobieren möchten. Ich will es mal ausprobieren oder so. Also da ist natürlich schon auch manchmal ein gewisser Druck dahinter dann so für einen als Arzt und dann jemanden zu sagen, so nö, so finde ich jetzt nicht oder so, das ist natürlich dann schon auch schwierig, ja. Also von daher, genau. Aber ich denke, es ist, ja, also ab einem gewissen Grad, die Patienten nehmen ja dann oft die Medikamente auch nicht, müssen ja das auch nicht jeden Tag nehmen, sondern gerade wenn es um diese schulischen Themen oder Studium, Arbeit geht, können die das ja auch nur unter der Woche nehmen und so. Ich glaube, das ist dann schon eine ganz gute Option auch für viele.
So, zum Thema Psychotherapie nochmal kurz nachgefragt. Also gibt es da eine Form der Psychotherapie, die da besonders etabliert ist? Oder also ist es
ja, also ich denke so, das häufigste ist schon die kognitive Verhaltenstherapie. Ja, okay. Also ich denke, es geht viel um den Umgang mit Symptomen, um das Handling, weniger darum jetzt vielleicht um irgendwie tiefenpsychologisch oder, also ich glaube schon, dass die Verhaltenstherapie da das führend ist, ja.
Ja. Angenommen, Sie würden sich mit Ihrer Patientin, mit Ihrem Patienten auf eine medikamentöse Therapie einigen, was sprechen Sie an Besonderheiten der Medikation, potenzielle Nebenwirkungen, was thematisieren Sie in dem Zusammenhang?
Ja, wir machen schon eine ausführliche Aufklärung. Wir lassen uns das auch von jedem unterschreiben, diesen Aufklärungsbogen. Wir sprechen immer an das Thema natürlich mit dem Appetitessen, also am besten davor, was essen muss man jetzt zwar nicht mehr zwingend bei allen Medikamenten, aber ich denke, es ist schon sinnvoll, davor was zu essen. Dann natürlich, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass man auch untertags dann genug isst, wenn man halt diese Appetitminderungen hat oder viele auch sehr fokussiert dann sind und das Essen vergessen. Also Essen, Trinken, denke ich, ist schon wichtig, das einmal anzusprechen und vielleicht auch, dass die untertags was essen, damit man dann am Abend, wenn die Medikation rausgeht, nicht so einen Nachholbedarf hat, ja, und dann am Abend umso mehr dafür isst. Dann das Thema Schlaf spreche ich immer an, also dass man die Medikamente immer am Morgen nimmt, eben direkt nach dem Frühstück, dass man, wenn man es vergisst, das bitte nicht am Nachmittag nachnimmt. Also ich glaube, wenn man das Dexamphetamin am Nachmittag einnimmt, ist es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, unmöglich, dass man vor 1 Uhr irgendwie einschläft. Ja, also ich denke, das ist wichtig. Ich hatte mal eine Patientin, die hat das falsch verstanden und hat das immer abends eingenommen und die war nach einem Monat kam die total fertig und hat gesagt, also das ist wirklich eine schlimme Therapie. Und ich so, ach Gott, Sie haben das abends genommen, also das, da haben wir uns sehr missverstanden. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Dann spreche ich immer an, dass natürlich anfangs einfach Nebenwirkungen auftreten können, wie irgendwie Kopfschmerzen, trockener Mund, Schwitzen. Und das aber dann auch vorbeigeht, ja, das ist ja häufig so ein bisschen so eine Eingewöhnungsphase und das geht dann vorüber. Und was ich schon wichtig finde, ist das Thema natürlich mit dem Blutdruck. Also wir kontrollieren auch bei jeder Vorstellung den Blutdruck und gerade Patienten, die da vielleicht eh schon ein Thema haben, dass die da besonders drauf achten müssen und so, dass da sich der Blutdruck nicht erhöht. Dann viele haben ja so ein bisschen schnelleren Herzschlag oder Palpitationen. Das kläre ich auch auf, damit die nicht Panik kriegen. Ich glaube, wenn jemand sowieso schon so ein bisschen ängstlich ist und dann spürt man dann da so das Herz pochen, das kann schon auch beunruhigend sein. Aber auch das geht meistens nach ein paar Tagen vorbei. Und dann halt noch so ein paar allgemeine Nebenwirkungen wie, was weiß ich, Leberwerterhöhungen oder allergische Reaktionen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass vielleicht doch auch irgendwie so eine bipolare Störung vorliegen könnte, kläre ich schon auch auf, dass das vielleicht auch mal so manische Episoden oder so psychotische Symptome hervorrufen kann. Ja, das sind eigentlich so die Hauptdinge. Ja. Und halt dann erkläre ich dem Patienten noch so diese Besonderheiten von den BTM-Rezepten, worauf die halt achten müssen, ja, dass die, wenn sie in Urlaub fahren, ihre Bescheinigungen dabei haben, dass sie Auto fahren dürfen, auch Sachen wie Schwangerschaft und so, diese Themen einfach, ja.
Was besprechen Sie mit dem Patienten, was Sie erwarten dürfen? Ich habe das Gefühl, dass viele Patienten sehr hohe Erwartungen an die Medikation haben, so nach dem Motto, jetzt nehme ich das Medikament und dann ändert sich mein Leben komplett.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich denke, das haben wir vielleicht auch so dem Internet oder den Social Media zu verdanken, dass alle Patienten denken, ihr Leben ist morgen ein anderes, wenn sie das eingenommen haben. Und das ist natürlich definitiv nicht so, ja. Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass dieses, also das gibt es schon bei einem gewissen Prozentsatz von Patienten, das sind sehr stark, meiner Meinung nach, die Patienten, die sehr impulsiv und sehr unruhig sind und die das Dexamphetamin kriegen. Ja, das ist einfach dieses, ich habe das genommen und an diesem Tag ist die, was weiß ich, mir die Brille also von den Augen oder also wirklich dieses, oh, thank you, you changed my life. Also ist schon auch schön als Arzt zu hören, ja. Also, aber das ist wirklich nur eine spezielle Untergruppe und ich glaube, bei denen wird wirklich einfach diese Unruhe beseitigt und diese Impulsivität und dieser Bewegungsdrang und dieses Reizbare und ich glaube, die sind dadurch so enorm entlastet. Also da muss ich wirklich sagen, das ist schon faszinierend. Also ich glaube, das ist wirklich der faszinierende Teil an dieser ganzen Diagnostik und Therapie, dieses, wenn man das rückgemeldet bekommt und die Leute dann wirklich sagen so, ey, boah, es hat sich was in meinem Leben verändert und die dann auch oft wirklich schaffen, in der Folgezeit ihr Leben auch damit zu verändern, ihre Ernährungsgewohnheiten vielleicht zu verbessern, den Sport, ihre Beziehungen und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alle betrifft und das ist natürlich schwierig, dann als Patient das sozusagen so rauszulesen, sozusagen, wer dann da so davon profitiert. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, sondern es ist so, dass das nicht bei allen diesen schlagartigen Super-Effekt gibt, sondern da gibt es natürlich auch Patienten, die man erstmal längere Zeit einstellen müssen, die erstmal gar nichts bemerken und die dann erst ab einer gewissen Dosierung überhaupt was bemerken und sich dann auch nicht so sicher sind und so. Also muss man natürlich schon, also das sage ich auch den Patienten dann davor, also dass sie müssen auch zusätzlich selber sich um ihre Probleme kümmern, sie müssen schauen, wie sie mit ihren Symptomen umgehen, schauen, wo sie auch Unterstützung bekommen, eben psychotherapeutisch oder wo sie nochmal ein bisschen wo sie einfach selber doch nochmal da an sich arbeiten müssen oder Hilfe in Anspruch nehmen können, ja. Weil die Medikamente alleine werden jetzt nicht alles für sie verändern, ja, möglicherweise. Also besten Fall ist es natürlich schon, aber so ist es halt auch nicht, ja.
Jetzt gibt es ja mehrere Präparate, die letztlich zur Auswahl stehen. Wie entscheiden Sie, welches Medikament Sie auswählen, welches Amphetamin Sie auswählen, welche Galenik vielleicht Sie auch auswählen, ob es jetzt ein retardiertes Präparat ist oder ein unretardiertes Präparat? Gibt es da irgendwie Hilfestellung zu oder machen Sie das aus dem Bauch heraus? Wie ist das?
Ja, also ich meine, man darf nur Retardierte verschreiben bei Erwachsenen. Unretardierte sind nicht zugelassen bei ADHS bei Erwachsenen. Also die Unretardierten sind nur bei Kindern zugelassen, so dass wir eigentlich nur retardierte Präparate verschreiben. Und ja, dann entscheide ich ehrlich gesagt schon natürlich so ein bisschen, also in den Leitlinien steht, sind beide, also Methylphenidat und Lisdexamfetamin sind gleichwertig als erste Wahl zugelassen. Also sie können im Prinzip beides geben. Und ich denke, die meisten entscheiden sich für Methylphenidat, weil das halt einfach das Ältere ist, das man schon länger kennt, vielleicht auch das Günstigere, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich entscheide das aber eigentlich schon so ein bisschen heraus eben von diesen Untertypen. Also das heißt, diese, wo ich denke, dass die sehr profitieren von dem Lisdexamfetamin, diese impulsiven Patienten, denen gebe ich das mittlerweile als erstes und mache nicht mehr diesen Schlenkerer, weil meine Erfahrung ist, dass sie das auch oft gar nicht so gut vertragen und so. Und die Patienten, bei denen es wirklich um den Fokus geht und um das, ich muss mich jetzt hinsetzen und meine Arbeit machen und lernen, da sehe ich einfach schon das Methylphenidat als Mittel der ersten Wahl. Ja, aber man kann sich natürlich auch da immer täuschen und ich sage das dem Patienten immer, wir probieren jetzt zuerst das. Meine Empfehlung ist jetzt erstmal aus dem Bauch heraus, ich würde Ihnen das und das geben und dann, wenn das dann nicht wirkt oder wenn Sie dann sagen, nee, passt irgendwie nicht für mich, dann wechseln wir auf das andere Präparat. Ja, und eins von beiden funktioniert eigentlich im großen Teil der Fälle. Ja. Und ansonsten, Mai, mit diesen verschiedenen Methylphenidat-Präparaten, ich bin eigentlich schon ein Fan von der Einmaldosierung. Die unterscheiden sich ja so ein bisschen an dem Anteil von akut wirksamen und länger wirksamen Methylphenidat. Und ich gebe eigentlich immer das mit dem höchsten langwirksamen Anteil. Also es gibt ja dieses Methylphenidat-Retard, diese 18 Milligramm in verschiedenen Verpackungsformen oder Namen. Und damit haben wir eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, weil das eigentlich so nicht so dieses ganz Akute, das empfinden, glaube ich, viele als unangenehm. Das ist dann so zack und dann kommt es relativ rasch und dann relativ heftig, habe ich auch oft den Eindruck. Und dann hat es oft viele Schwankungen auch. Es gibt ja auch ein Präparat, das nimmt man zweimal am Tag, was vielleicht auch nicht so super optimal ist für viele, weil die vergessen das halt. Oder dann jetzt in die Arbeit dann irgendwie noch das Tablettchen mitzunehmen, ist vielleicht auch oft nicht so angenehm als Erwachsener. Also da bin ich jetzt, das verordne ich nicht so häufig. Dieses Kurzwirksame, das verordne ich, wenn dann nur, wenn es so Situationen gibt, wo man sagt, so, ich muss jetzt eigentlich nur mal 4 Stunden lernen oder so. Ich habe gar keinen ganzen Tag, am Nachmittag mache ich eh was anderes. Oder bei Patienten, die sehr spät arbeiten, ja, weil die können das dann einfach gut ein bisschen später einnehmen und dann geht es aber auch wieder raus, bis die schlafen gehen, ja. Also da sehe ich so ein bisschen den Vorteil von diesem, dass man zweimal am Tag nimmt und aber bei den meisten fange ich eigentlich mit dem an, das den geringsten Akutanteil hat und den größten langwirksamen Anteil, weil das, glaube ich, am angenehmsten einfach ist, so vom Anfluten her und von einfach von der Dauer her, wie es wirkt. Genau.
Und wie machen Sie es mit der Dosisfindung? Also in welchen Abständen? Also angenommen, Sie würden jetzt feststellen, dass der mit dem Patienten zusammen feststellen, dass der Effekt noch nicht ausreichend genug ist. In welchen Abständen würden Sie die Dosis erhöhen?
Also wir haben ein festes Schema, sage ich jetzt mal, das ich den Patienten mitgebe. Da fängt man ja dann beim 18 Milligramm an und ich schreibe dann erst nach einer Woche hoch auf 36 Milligramm und dann eben eventuell auf 54, aber ich gebe das schon so ein bisschen in die Hand des Patienten oder ich meine, man sieht ja auch, also ob da jetzt eine kleine zierliche Frau vor einem sitzt oder so ein riesen Mann, dass dem die 18 Milligramm, dass der die vermutlich gar nicht bemerken wird, dass er die eingenommen hat und so, dann sage ich, gut, jetzt machen Sie halt mal 3 Tage von den 18 Milligramm, dann gehen Sie auf 36 und vermutlich brauchen Sie 54 oder 72. dann wissen die das schon und dann gebe ich halt ein bisschen mehr mit und sage das dem und ich erkläre das halt jedem, beobachten sie es halt, ob sie was merken, ob sie Nebenwirkungen haben und bei Frauen vielleicht jetzt oder Kleinen reicht es vielleicht auch die 18 Milligramm ja schon aus, dann sage ich, ich glaube nicht, dass sie so viel, testen sie einfach die eine und wenn sie das Gefühl haben, sie merken nichts, dann gehen sie mal hoch auf 2 und dabei belassen sie es auch. Also ich versuche dann halt dieses Schema, das wir haben, so ein bisschen anzupassen an das, was ich jetzt erwarte und gebe das aber natürlich auch in die Hand des Patienten. Die können ja selber auch dann sehen, ob es gut ist, ob sie was bemerken oder nicht und dann gehen die halt selbstständig nach oben. Genau. Und beim Lisdexamfetamin mache ich es eigentlich genauso, wobei da ja vielen das 30 schon ausreicht und dann genau, und dann gehen die halt hoch dann auf 45 und dann vielleicht noch auf 60, aber das brauchen ja wahrscheinlich die meisten jetzt nicht, aber genau. Aber auch da mache ich es genau gleich. Dass die halt selber das sich ein bisschen anpassen, ja.
Frau Utz, Sie haben schon ganz viele Fragen beantwortet, sicherlich nicht alle. Die können wir aber auch nicht an diesem Abend hier zusammen besprechen. Fand es sehr, sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass ich selber noch ganz viel Unsicherheit habe und denke, ich werde mich aber mit Ihrer Hilfe jetzt ein bisschen mehr diesem Thema auch öffnen wollen. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise geteilt haben. Es war sehr nett, mit Ihnen zu sprechen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie ein weiteres Mal zu uns in den Podcast kommen würden.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.